Ihr Lieben, gleich startet eine neue Folge von Ausgeglaubt. Ich habe aber noch Altlasten zu begleichen gewissermaßen. Wir haben nämlich vor einigen Wochen eine Folge zum Thema Christenverfolgung gemacht. Lieber woke als solidarisch war der Titel der Folge. Und er hat sich unter anderem bezogen auf einen Beitrag in der NZZ von Kazem Al-Ghazali, ein Autor, ein Journalist, der eben der Kirche auch unter anderem vorgeworfen hat, sich um das Schicksal verfolgter Christinnen und Christen zu wenig zu kümmern. Und ich habe über ihn gesprochen und ihn kurz porträtiert und kurzerhand für schwul erklärt. Das habe ich gefolgert aus einem Artikel über den Autor, der davon berichtete, dass der Autor geoutet wurde und dann in islamischem Kontext Verfolgung erlitten hat. Das Outing hat sich aber auf sein Outing als Blogger bezogen und nicht auf seine sexuelle Ausrichtung. Kazem Al-Ghazali ist verheiratet und hat zwei Kinder und hat keinerlei Ressentiment gegen Homosexuelle. Im Gegenteil, setzt sich für deren Rechte ein, gehört aber selbst nicht zu dieser Gruppe. Und das wollte ich einfach noch aufklären. Er hat mich sehr freundlich darauf aufmerksam gemacht und ich habe ihm versprochen, dem Autor das noch offiziell aufzuklären, und entschuldige mich auch für den Fehler und die dadurch entstandene Irritation. Also, jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Viel Spaß, ihr Lieben.
Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die glauben, neu denken
und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Wir sind wieder da. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Ausgeglaubt geht in eine weitere Runde. Ich bin Manuel Schmid, für die, die uns noch nicht kennen. Ich bin reformierter Theologe, arbeite in der Co-Leitung von RevLab, einer digitalen Pionierinitiative der reformierten Kirche des Kantons Zürich. Und ich rede in diesem Podcast Ausgeglaubt jede Woche, so ja, eigentlich ziemlich konsistent jede Woche, mit Stefan Jütte. Hallo Stefan.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin Stefan Jütte. Ich lebe und arbeite in Bern. Ich arbeite für die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz und bin dort für theologische und ethische Fragen und für die Kommunikation der evangelisch-reformierten Kirche zuständig. Und Manu, wir dürfen das schon zugeben, wir sind etwas müde heute beim Podcasten,
ja.
Aber das hat einen guten Grund.
Ja, wir sind gestern schon und heute nochmal an den Studientagen, neu heißt das Forum Glaube und Gesellschaft in Fribourg.
Ja.
Das findet seit vielen Jahren jedes Jahr statt. Ich habe es erst letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, teilzunehmen, auch wenn ich das seit vielen Jahren mitkriege. Und ich war letztes Jahr schon sehr, sehr angetan von dieser Atmosphäre, von dem, was dort zusammenkommt an theologischen Perspektiven, auch an Personen aus den unterschiedlichsten Konfessionen und Hintergründen. Und das ist auch dieses Jahr wieder so. Und es ist sehr, sehr aufregend, da dabei zu sein, aber mit dem, sag ich jetzt mal, spätabendlichen Bier,
genau,
und Gespräch
und
mit Stefan.
Ganz vieles, was nochmal durch den Kopf gehen muss. Nein, ich habe jetzt gemeint abends, ja, bei der, ja, Diskussion, bei, ja, den Gesprächen drüber. Die Freiburger Studientage, oder jetzt aber Forum Glaube und Gesellschaft, widmet sich ja dieses Jahr dem Thema Resurrection, also Auferstehung, Auferweckung vielleicht, ja, auch. Und es ist schon verrückt, oder? Da haben sich 650 Leute angemeldet, die jetzt zu diesen Studientagen kommen. Man musste die Anmeldungen schließen. Also man hätte mehr Interessentinnen und Interessenten gehabt zu diesem Thema, zu einem jetzt wirklich fundamentalen theologischen Thema. Und wir haben dann gesagt, ja, auch wir werden heute über dieses Thema Auferstehung, Auferweckung sprechen. Aber Manu, bevor wir das tun, gibt einiges zu berichten. Und ich glaube, du möchtest mit einem Stoßgebet anfangen.
Ja, allerdings. Ja, Stefan, Ich habe ja letztes Mal berichtet, dass mein neues MacBook in der Biertaufe untergegangen ist. Und das befindet sich immer noch in Reparatur. Und ich dachte wirklich, also viel schlimmer kann es nicht kommen. Jetzt hat mich exakt eine Woche danach, war ich in der Badeanstalt, im Freibad in Zürich, bin in den See gesprungen und so. Und dann zurück aus dem Wasser habe ich gemerkt, dass mir mein Handy gestohlen wurde. Jetzt ist mir das iPhone auch noch abhanden gekommen. Ich habe das dann versucht zu orten.
Also für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Handy und iPhone ist in diesem Gespräch ein Synonym.
Ja, genau. Genau, und ich habe das versucht zu orten, weil man das ja kann mit diesem App, wo ist, und wir, also ein Freund und ich, wir sind fast närrisch geworden, weil dieses iPhone sich die ganze Zeit in dieser Badeanstalt hin und her bewegt hat und wir sind dem nachgegangen und haben gedacht, irgendeiner läuft damit rum. Wir haben das nicht rausgekriegt, eine Stunde Suche, und dann musste ich dringend notfallmäßig quasi wieder weg, weil ich in den Thurgau fahren musste für den letzten Abend des Theologiekurses, den ich geleitet habe, und ich konnte mit niemandem Kontakt aufnehmen, weil ich ja kein Handy und kein Empfang und nichts mehr habe. Und es ist verrückt, ich bin mir vorgekommen wie nackt ausgezogen. Ich habe, also die selbstverständlichen Dinge haben nicht mehr geklappt. Ich gehe zum Bahnhof und denke, ja, jetzt irgendwie 5:05 fährt dieser Zug, und denke ich, scheiße, wie finde ich jetzt raus, ab welchem Gleis dieser Zug fährt, ohne diese, und dann musste ich da die Tafeln studieren und die Verbindung bei einer Person von der Bahn erfragen und so. Also es ist echt, ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die Steinzeit, und natürlich kommen dazu die ganzen Fragen mit, wer bezahlt das jetzt, wie melde ich das meiner Versicherung, muss eine Anzeige bei der Polizei aufgeben.
Wie bin ich überhaupt wieder erreichbar?
Genau. Also ich erspare euch die Details, aber ich bin wirklich auf den Felgen.
Also man sagt nicht zu viel, oder? Wenn man sagt, du warst nahe am Nerven zusammen.
Ja, wirklich. Echt jetzt. Ich habe auch gedacht, ja, ist das denn die Möglichkeit, dass mein MacBook und mein iPhone innerhalb von 7 Tagen abhanden kommen? Naja, also es kann nur noch bergauf gehen, aber meine Fresse, da habe ich echt Stoßgebete gen Himmel gejagt, und bis jetzt sind sie eigentlich unerhört geblieben, weil ich habe immer gehofft, ich finde dieses Handy noch und fahre dann glücklich weiter, aber ich glaube, das wird jetzt gerade neu aufgesetzt und wahrscheinlich irgendwohin verschifft oder verkauft, keine Ahnung.
Oh je, ja, das tut mir wirklich sehr leid, Manu. Ja, ich habe nichts, was auch nur annähernd damit mithalten kann, weil ich habe wirklich, als du mir das geschrieben hast, habe ich echt mitgelitten, weil so absoluter Worst Case, der mir passieren könnte, dass ich mein iPhone nicht mehr habe, weil ich habe da alles drauf.
Ja.
Und jede 2-Faktor-Authentifizierung der Welt, die ich irgendwo durchspielen muss, läuft genau über dieses Handy. Und
ja, ja.
Also wenn ich das nicht habe, dann habe ich wirklich ein großes organisatorisches Problem.
Ja.
Aber ich habe was ganz Kleines.
Okay.
Forum Glaube und Gesellschaft. Ich habe mir gedacht, naja, ich nehme einen Zug früher, dann bin ich schon zur Andacht da und das reicht dann gut, und es ist ja auch warm, man will sich nicht beeilen und da verschwitzt ankommen. Also bin ich eigentlich schon um 8:30 am Bahnhof angekommen, habe dann gedacht, ja gut, also eine ganze Viertelstunde brauche ich jetzt nicht vom Bahnhof zur Uni, das reicht ganz gemütlich, habe mir noch was zu trinken geholt und bin da langsam hochgeschlendert zur Aula der Friburger Uni und habe gedacht, das ist seltsam leer. Irgendwie haben die nachgelassen. Sonst war da manchmal mehr Pop-ups, mehr Leute. Es war bunter, es war lustiger. Und als ich dann diesen Aula-Raum betreten habe, war ich schon sehr konsterniert, weil da war etwa niemand. Da habe ich gedacht, ja gut, ich bin auch früh, aber nein, also die müssen doch jetzt irgendwie, wenigstens die TC-Leute müssen sich doch jetzt langsam vorbereiten. In 10 Minuten sollte ja da gebetet werden. Also wo sind die ganzen Leute? Und ich habe dann nochmal auf dem Programm nachgeschaut. und gesehen, dass wir ja im großen Franziskanerkloster sind, weil, und das hätte mir eigentlich auffallen müssen, als ich vor dieser Aula stand, diese Aula ja einsturzgefährdet ist. Und musste dann so schnell wie irgendwie möglich zum Franziskanerkloster runter, hab's gerade noch geschafft und zum Glück haben diese lieben Leute, die das vorbereitet haben, schon meinen Badge bereit gehabt und ich konnte da gerade noch pünktlich rein, aber mit nicht verschwitzt ankommen war nichts mehr.
Oh Gott. Ja, Stefan, lass uns Erfreulicherem zuwenden. Wir kommen zu unserem Halleluja. Ich habe ein Halleluja, das sehr dicht an meinem Stoßgebet dran ist, nämlich am selben Abend, an dem mir das iPhone geklaut wurde, bin ich nachher eben in den Thurgau gefahren an diesen Theologiekurs. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe das ein bisschen vermisst. Also die letzten Jahre, ich habe ja Podcast gemacht ohne Ende und habe auch großen Spaß daran. Aber ich habe gemerkt, so dieses Setting, dieses Teaching-Setting mit Studierenden und dann ins Gespräch zu kommen, etwas zu entwickeln, Fragen aufzunehmen, so, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe beim Unterrichten gemerkt, dass ich das irgendwie vermisst habe und dass mir das auch irgendwie liegt und war dann auch sehr, sehr, trotz allem Scheiß, der passiert ist, sehr beschwingt irgendwie unterwegs und war einfach sehr dankbar, dass ich diese Gelegenheit hatte, da mit diesen auch sehr engagierten und sehr lebendig beteiligten Studierenden da diese Abende abzuhalten. Das hat echt Spaß gemacht.
Cool. Ja, ich hätte ein ganz großes Halleluja, aber ich darf es ja noch nicht sagen. Du hast mir das verboten. Das kommt dann irgendwann in den nächsten Folgen.
Ja,
aber ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwas Beiläufiges zu sagen, wenn so eine große Sache im Raum steht, die ich nicht erwähnen darf.
Ach, jetzt.
Es gäbe ein ganz großes Halleluja, aber ich darf es ja nicht sagen. Dann sage ich halt jetzt nicht.
Ja, das ist coming soon. Ja. Gut, also dann halt nicht.
Dann halt nicht.
Dann kommen wir zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Ja, wir haben es schon angekündigt. Wir wollen heute einerseits natürlich über das sprechen, was wir im Forum Glaube Gesellschaft gehört haben, was wir da an Vorträgen aufgesaugt haben, aber wir wollen auch nochmal ganz grundsätzlich über das Thema Auferstehung, Auferweckung sprechen. Manu, ich steig mal so ein. Oder eigentlich könnte man sagen, das Christentum hätte es ganz leicht, eine ziemlich Gegenwarts- und Vernunft-kompatible Religion zu sein. Haben einen ziemlich sympathischen Religionsstifter, der so Dinge gesagt hat, wie, dass wir aufeinander schauen sollen, dass er uns darauf verpflichtet, mit den Armen zu sein, mit den Bedrückten, uns für die einzusetzen, die am Rand der Gesellschaft sind. Das sind ja alles Dinge, wo man sagen muss, jawohl, dafür kriegst du heute zwar kein Geld, aber immerhin moralischen Applaus. Eigentlich hätten wir es da doch leicht. Aber in diesem schönen Reinheft, das so, ich sage jetzt mal, aus 10 guten Geboten und einer tollen Bergpredigt und einem beeindruckenden Leben Jesu steht, ist da irgendwie eine ganze Tasse Kaffee drüber verschüttet worden. Und diese Tasse Kaffee ist vielleicht das Verrückteste und Irrationalste, was man sich vorstellen kann, nämlich die Auferstehung. Und diese Auferstehung scheint jetzt nicht irgendwie so ein Betriebsunfall zu sein des Christentums, was sich da irgendwie so als mythologischer Überrest reingeschlichen hat, sondern bei vollem Bewusstsein schreiben die neutestamentlichen Autoren, dass das Zentrum ist. Dass das quasi Dreh- und Angelpunkt ist, um das sich alles dreht. Wenn wir an den Römerbrief denken, die Weisheit der Weisen zur Torheit gemacht und Paulus, der als gebildeter Mensch ganz genau weiß, dass das, was er jetzt hier erzählt und voraussetzt, eine Verrücktheit ist, aber nicht davon lassen kann, in den Evangelien, wo es darauf zuläuft, dass diese Auferstehung auch als vielleicht Mysterium am Schluss steht und baff macht. Das scheint nicht nur peinlich zu sein, sondern auch ganz zentral fürs Christentum.
Ja, und das ist vielleicht tatsächlich in wir können ja dann noch darüber diskutieren, ob das über die Zeiten hinweg gilt oder vor allem für unsere aufgeklärte Neuzeit, aber das ist wahrscheinlich in heutiger Wahrnehmung bei vielen Zeitgenossen der schwer verdaulichste Teil der ganzen Jesus-Geschichte, also mit seinem Liebesethos und Friedensethos und seiner Predigt der Menschenliebe Gottes und auch mit vielen Gleichnissen und so, haben viele keine großen Probleme und es gibt ja, man könnte da näher hinschauen und sagen, da gibt's auch schon ganz stachlige und querliegende Geschichten und so. Aber so der durchschnittliche Zeitgenosse wird vielleicht sagen, ja, Jesus hat bei mir schon einige Sympathiepunkte gewonnen. Aber die Auferstehung, die steht da natürlich schon quer im heutigen Wahrnehmung.
Und lass es uns mal so auf den Punkt bringen, oder? Ich würde sagen, so Mainstream-Haltung ist, wahrscheinlich war Jesus wirklich ein ziemlich guter, vernünftiger Lehrer, der in seiner Zeit auch wirklich tolle Sachen gesagt hat und mutig für eine gerechtere Welt eingestanden ist. Und im Nachhinein haben sich dann Mythen um ihn gerankt und eine irrationale Volksfrömmigkeit ist eingedrungen in diese Biografie und hat daraus eine verklärte Jesus-Geschichte gemacht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, oder? Weil gerade diejenigen, die sagen, ja, wir sollten uns mehr so auf das Leben Jesu konzentrieren und etwas weniger auf diese späteren Schriften und Auslegungen, die haben ja ein echtes Quellenproblem. Weil die jüngsten Quellen, also die der Geschichte am nächsten kommen, sind eigentlich die paulinischen Briefe. Mhm. Und gerade dort scheint es kein überwältigendes Interesse am Leben Jesu gegeben zu haben, aber dafür wirklich ein unheimliches Interesse an Kreuz und Auferstehung.
Ja, es ist interessant, also im Blick auf die Entstehung der Schriften zumindest kann man sagen, die ganzen Jesus-Erzählungen, die Jesus-Geschichten, die Evangelien als Nacherzählungen seines Lebens, seines Wirkens, seines Dienstes und natürlich dann auch seines Todes und seiner Auferstehung, aber das sind ja quasi ein Stück weit Versuche, seine Biografie, seinen Lebensweg nachzuzeichnen, die sind deutlich später schriftlich festgehalten worden als diese Paulusbriefe, die sich jetzt nicht in irgendwelchen Kindheits-Jugendgeschichten und auch nicht in irgendwelchen Gleichnissen und Predigten von Jesus ergehen, sondern sehr, sehr fokussiert von Tod und Auferstehung Jesu reden.
Genau. Oder also die ganze Mythenbildung, die kann man ja wirklich super rekonstruieren, dann auch an späteren Evangelien, die kommen, die Kinder- und Jugendgeschichten erzählen oder das Petrus-Evangelium, das ganz genau dabei war bei der Auferstehung und Auferweckung.
Ja.
Aber das lässt sich halt jetzt nicht für diese Frühphase zeigen, dass es da zunächst quasi eine solide Biografie gab, die dann irgendwie verklärt und ausgebaut worden ist. Vielleicht an dieser Stelle kurz ein Einschub. Benjamin Schließer, der Neutestamentler aus Bern, hat in seinem Eröffnungsvortrag gezeigt, welche drei quasi Grundmuster, Grundreaktionen es gibt auf diese Auferstehung. Und er hat da unterschieden von den aufgeklärten Skeptikern, die sagen würden, ja, das war nicht unbedingt eine Lüge, aber das kann man schon alles ganz rational erklären, entweder durch den Leichendiebstahl oder der wurde umgebettet oder ein anderer wurde gekreuzigt oder das war eine Halluzination, eine Massenpsychose etc. Also diese ganzen rationalen Erklärungen. Mhm. Und was halt schon sehr spannend ist, oder wir als aufgeklärte moderne Menschen denken immer, dass das erst unser Problem ist. Nein, das lässt sich natürlich zeigen, das war schon in der Antike ein Problem. Also schon in der Antike hat man darum gerungen, was soll das mit dieser Auferstehung? Das ist ja unglaubwürdig. Wie kann man das anders erklären? Der Leichendiebstahl zum Beispiel war damals schon ein Topos.
Ja.
Und dann gibt es so die Verächter unter den Gebildeten, also diejenigen, die einfach drüber gespottet haben. Übrigens ja eine der ältesten Jesus-Darstellungen, die man in der Ikonografie, wenn man das so nennen will, überhaupt findet, ist ja der gekreuzigte Esel.
Ja, genau.
Oder?
Genau.
Und da zeigt sich schon Spott
Und Häme ist auch ein Reaktionsmuster darauf. Benjamin Schliesser hat das an Celsus festgemacht, von dem ja keine Schriften mehr vorliegen, den man aber aus den Apologien quasi kennt, also dieses Contra Celsum, und zeigt dann, welcher Spott und welche Irrationalität man dem Christentum da vorgeworfen hat. Und es gibt diese dritte Variante, die ist auch bis heute durchgängig da und ich würde sagen auch seit den Anfängen präsent. Das ist so diese marktschreierische Apologetik.
Also was meinst du damit?
Naja, so dieses, kommt her, ich zeig's euch, so war es ganz genau. Und wenn ihr nur gut zuhört und eure Herzen nicht extra hart macht, dann müsst ihr einsehen, dass das so war. Früher Beleg dafür wäre eben vielleicht dieses Petrus-Evangelium, das dann quasi wirklich ein Behind-the-Scenes der Auferstehungsszene mitliefert und erzählt, wie das ganz genau ging mit dem Stein vor dem Grab, der dann weggerollt wurde und die Engel, die den Jesus da aus dem Grab geholt haben. Also die Auferweckung selbst wird dann berichtet. Wenn wir an eine neuere Fassung davon denken würden, dann wären wir vielleicht so bei Passion of Christ, oder? Also so, wo du wirklich ganz nah dran bist und es soll dich überwältigen und es soll dir jetzt wirklich zeigen, schau mal, das ist es.
Ja, die Kamera geht quasi ins Grab hinein und liefert eine Innenperspektive, eine unmittelbare Draufsicht auf dieses Ereignis der Auferstehung, das quasi keinen Zweifel mehr zulassen soll und keine Fragen mehr offen lässt.
Das war ja auch wirklich für Mel Gibson, war das ja tatsächlich die Überzeugung, dass wenn du dir das anschaust, also wenn du diesen Film siehst, dann muss es dir eigentlich klar werden, wie es war. Und natürlich passiert gerade das nicht, oder? Es ist, ja, also Benjamin Schliesser hat das jetzt freundlich eine marktschreierische Apologetik genannt. Also er hat nicht Passion of Christ in Verbindung gebracht, aber diesen Typus. Ich würde ein anderes Bild dafür brauchen. Ich finde es so wie die Differenz zwischen einem schönen Erotikfilm, also so das, was wir bei den Evangelien haben, wo ein Geheimnis bleibt, wo etwas verhüllt wird, wo etwas eine Offenheit dafür hat, dass man nicht alles sieht, dass man etwas in der Fantasie ergänzen muss, dass da auf der Rezeptionsseite etwas passieren muss, im Gegenüber zu plumper Pornografie, wo du quasi einfach mal frontal draufhältst und die Geschlechtsteile in Großaufnahme zeigst. Oder? Und das ist vielleicht wirklich das, was auch ein Unterschied ist zwischen der Erzählung, wie sie in den Evangelien passiert, die ja unterschiedlich ist, aber die wirklich Raum lässt für das Geheimnis, die nicht frontal draufhält, die erzählerisch zurückhaltend ist und auch damit spielt, dass du nicht die Zentralperspektive hast, gegenüber eben einem Passion of Christ oder einem Petrus-Evangelium, das wirklich frontal draufhält.
Ja, ja. Und vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu rahmen, also was du jetzt referiert hast, auch im Rückgriff auf Benjamin Schliessers Input am Forum Glaube und Gesellschaft, da geht es quasi darum, wie ist man umgegangen mit den Phänomenen, die Auferstehung Jesu irgendwie umgeben haben. Wie ist man umgegangen mit diesen, wie hat man sich einen Reim gemacht aus dem, was da berichtet wurde oder passiert ist. Und hat er so referiert, diese drei Kategorien, das irgendwie aufgeklärt, skeptisch wegzuerklären oder zu sagen, ja, dass es gibt alternative Interpretationen, die uns nicht zwingen, davon auszugehen, dass einer, der tot ist, jetzt wirklich wieder lebendig wurde. Es gibt einen spöttisch-ironischen Zugang zu dem Ganzen, der das irgendwie so ironisch unterläuft. Und dann gibt es dieses Bedürfnis von Leuten, die wirklich daran glauben, das Ganze so zu vereindeutigen, dass es quasi ein zwingender Beweis ist und keinerlei alternative Deutungen mehr zulässt, so. Ja.
Ja, genau. Und daran hat dann auch Oli Dörr angeschlossen, oder? Der gesagt hat, naja, also, Auferstehung ist auf jeden Fall etwas, was nicht einfach ins Weltbild passt. Also weder in dieses antike Weltbild der Menschen in der damaligen Zeit, noch in unser Weltbild. Und das ist halt dann die Frage, was machen wir mit diesem Geheimnis? Also sagen wir, das muss raus, weil das passt nicht rein in das, was unsere Selbstverständlichkeit ist.
Ja.
Oder ist das vielleicht etwas, was uns dazu bringen kann, unser Weltbild zu revidieren? Darauf müssen wir am Schluss nochmal zu sprechen
kommen. Ja, unbedingt, unbedingt. Das finde ich auch ganz entscheidend, weil ich denke, es gibt auch so ein bisschen eine, wie sagt man dem, eine chronozentrisches oder chronosnobistisches Argument, dass man denkt, ja, wir sind heute aufgeklärt, wir sind modern, wir wissen natürlich, dass Tote nicht auferstehen, aber die waren früher, die waren so blöd, das war für die quasi, also dass man denkt, da hätten die kaum mit der Schulter gezuckt, ja gut, das ist, wir wissen ja nicht, wie der Tod funktioniert, von daher, aber genau. es war ja damals genauso erstaunlich, genauso unvorstellbar, dass jemand von den Toten aufersteht, wie es das heute auch ist. Also das ist an sich ein Ereignis, das gängige Erwartungen durchkreuzt und das Potenzial hat, unser Weltbild irgendwie aufzusprengen.
Ja, wir müssen darauf dann nochmal zu sprechen kommen, auch so im Bezug auf N.T. Wright. Ich wollte nur noch dieses schöne Bild von Joachim Nagel, der in seinem Referat, ich glaube, an die Auferstehung des Fleisches, darauf Bezug genommen hat, auf dieses Lied von Friedrich von Spee. Das ist ein Dichter aus dem, ja, frühen 17. Jahrhundert, der eigentlich in mehreren Strophen schildert, wie dieser Auferstehungsleib jetzt ausschaut. Und so ganz detailliert beschreibt und dann aber ganz überraschend in dieser letzten Strophe eine Wendung vollzieht, wo er sagt, nun deck die Augen zu, dass dir der Glanz nicht Schaden tu. Und eigentlich dieses ganze Sichtbare, dieses ganze, was da beschrieben wird, wird wieder verdeckt, weil du hältst es gar nicht aus. Es ist nicht das, was dir gezeigt werden kann. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist ein Mysterium. Dann wieder. Und das fand ich einfach ein schönes Bild, um auch mal zu zeigen, dass das jetzt auch im 17. Jahrhundert da nicht einfach ein Irrationalismus, ein Aberglaube, sowas vorherrscht, sondern ganz, ja, diffizil und fein eigentlich damit gearbeitet werden kann, mit dem, was wir sehen, was wir nicht sehen, was wir hoffen, wovor wir auch die Augen verschließen müssen, weil es zu groß ist.
Ich habe ein bisschen Respekt gehabt vor dem Thema, habe ich dir ja auch gesagt, einfach weil es so weit ausgreift und weil man in so viele Verästelungen gehen könnte. Die Frage nach der Historizität der Auferstehung, die Frage nach den vielen Deutungen, die das auch zulässt, die haben wir jetzt schon angeschnitten. Und dann auch die Frage nach der Bedeutung der Auferstehung auch für unseren Glauben und für unsere Zeit.
Aber lass uns doch vielleicht genau da jetzt anhängen, weil ich finde, dazu hat N.T. Wright jetzt nicht etwas fulminant Neues gesagt zu dem, was er sonst auch gesagt hat, aber wirklich einen ganz, ganz starken Punkt eingebracht. Nämlich, er hat gesagt, wenn wir über Auferstehung in der Geschichte sprechen, dann müssen wir uns mal klar werden, was ist eigentlich Geschichte? Also was meinen wir mit Geschichte?
Ja.
Er hat dann gesagt, ja, also Geschichte ist ja mehr als die reine Aneinanderreihung von Fakten. Also es geht nicht nur drum zu sagen, und dann passierte das, und dann passierte das, und dann passierte das. Also wenn man das jetzt biblisch etwas untermauern will, könnte man sagen, vielleicht die chronistischen Geschichtswerke, oder? Also und im Jahr von so und so geschah es das, das ist ja noch nicht Geschichte. Und das tut ja auch das chronistische Geschichtswerk nicht. Es deutet ja dann alles. Es bringt es ja immer in einen Zusammenhang. Warum ist das passiert? Was hat die Protagonisten motiviert? Warum haben die gehandelt, wie sie gehandelt haben, und welche Bedeutung hat denn das, dass sie so handeln? Und er sagt, na, also wenn wir das jetzt auf die Auferstehung beziehen wollen und erklären wollen, was da eigentlich erzählt wird, worum es eigentlich geht, müssen wir mal zunächst anerkennen, dass auch zur Zeit Jesu für die Leute eigentlich klar war, dass Tote jetzt nicht zurückkehren. Also es gibt das natürlich, das haben wir auch im Evangelium, dass jemand, der stirbt, quasi auferweckt wird, dass dem wieder Leben eingehaucht wird. Aber nicht ein Toter, der begraben ist, kehrt zurück. Also keine Zombie-Geschichten, auch nicht in der Spätantike.
Gut, die Lazarus-Geschichte geht schon in die Richtung, oder?
Würde ich auch sagen, aber die Idee war ja nicht, dass der im Totenreich war und aus dem Totenreich kommt. Mhm. Oder sondern, dass der eigentlich kein Leben mehr hat und ihm wird wieder Leben gegeben.
Ja, ja.
Aber so diese Idee, oder, dass einer ins Totenreich geht und aus dem Totenreich zurückkommt, das ist schon eine schräge Idee. Und was ich dann stark finde, ist, dass jetzt daraus, anders als wir das heute oft verkürzen, jetzt nicht einfach eine Hoffnung abgeleitet wird, wo man sagt, ah, wenn der liebe Gott den Jesus auferweckt, dann wird er auch mich auferwecken. Also so quasi diese Herzensfrömmigkeit, diese Jesus, my body and friend Geschichte, sondern dass man sagt, hey, warte mal, wenn der auferweckt worden ist, dann muss das der Messias sein. Und wenn er der Messias ist, dann muss das Reich Gottes angebrochen sein. Und der hat ja die ganze Zeit über dieses Reich Gottes gesprochen. Also ist das quasi dann der Deutungsrahmen, der damit gegeben wird. Also wir haben in der hebräischen Bibel Verheißungen, die jetzt darauf bezogen werden, die den Verstehenshintergrund bilden dieser Auferstehung. Und wir haben seine eigene Verkündigung, in der er von einem anbrechenden Reich Gottes spricht. Und beides scheint jetzt quasi in dieser Auferweckung zusammenzukommen.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung. Und N.T. Wright, ich wüsste kaum einen Neutestamentler oder eine Neutestamentlerin, die so viel zu diesem Thema gearbeitet hat wie N.T. Wright. Ich würde sagen, der hat tausende von Seiten geschrieben, die sich um diese Auferweckungsgeschichte und deren Deutung und auch Deutungsgeschichte drehen. Und ich finde das jetzt schon eine wichtige Beobachtung zu sagen, diese Ereignisse der Auferstehung, die werden in ein Narrativ, in eine größere Geschichte eingebettet oder als Zuspitzung einer solchen Geschichte verstanden. Und das ist angelegt bereits in der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, in der die Propheten zum Beispiel von einer neuen Welt berichten, von einem neuen Friedensreich, von einem Shalom, der aufbricht in der Gegenwart Gottes, von einer Realität, in der nicht mehr das Recht des Stärkeren dominiert, in der nicht mehr quasi jeder gegen jeden steht oder die Ungerechtigkeit obsiegt oder so, sondern einer Welt, in der Barmherzigkeit herrscht, in der Frieden herrscht, in der Menschen wiederhergestellt werden und so. Und das wird ja bei Jesaja und andernorts wird das in bunten Farben ausgemalt. Und die Idee, wenn ich dich jetzt recht verstanden habe und Tom Wright auch richtig lese, die Idee ist quasi, dass die Auferstehung von den Nachfolgern Jesu gedeutet wurde als Anbruch dieser neuen Welt.
Ja, genau. Also so würde ich es auch sehen, oder? Und das gibt ja zunächst jetzt mal die reine Ebene der Fakten nicht her.
Ja.
Also einfach, dass dieses Grab leer ist und dass der Menschen erscheint, das kannst du auf x Arten erklären.
Ja.
Also haben wir ja gesehen, oder? Leichendiebstahl, Halluzination etc. Das sind ja alles mögliche Deutungen, aber das tritt ja auf in einer Kultur und gegenüber Menschen, die einen bestimmten Deutungsrahmen, nämlich den Deutungsrahmen der hebräischen Bibel schon mitbringen, die in einer messianischen Erwartung stehen. Und darauf trifft das jetzt und ihnen wird etwas klar, was jetzt jemand anderem an einem anderen Ort der Welt in derselben Zeit nicht hätte klar werden können.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist jetzt eben die entscheidende Frage, wenn wir über Historizität von Auferstehung und so sprechen, dann glaube ich, ist die Ebene der Fakten gar nicht das super entscheidende Problem, wo sich jetzt Glaube und Unglaube oder Skepsis unterscheiden. Also ich denke, man könnte sagen, es ist historisch relativ klar, dass es diese Kreuzigung von Jesus von Nazareth gab.
Ja.
Und es ist historisch relativ klar, dass danach so etwas wie eine christliche Bewegung losgeht.
Ja, und zwar zünftig und überraschend.
Genau. Also, oder und das, was jetzt aber dazwischen passiert, das kannst du nicht durch ein reines Ereignis erklären, sondern durch eine Deutung, die extrem voraussetzungsreich ist. Mhm. Also extrem voraussetzungsreich im Sinne von, da sind die, die denken, dass ihre Bewegung zu Ende gegangen ist, plötzlich wieder ermutigt und sagen, wow, das ist ja genau das, was uns eigentlich verheißen worden ist. Und es kommt ganz anders, als wir das gedacht hätten. Mhm. Also es kehrt eigentlich die große Niederlage in den großen Triumph, in die große Hoffnung um.
Ja, aber ich würde jetzt schon beides sagen wollen. Für mich ist die, ob man das jetzt Faktenbasis nennen will oder wie auch immer, mein Freund Peter Hempelmann spricht gerne vom historischen Rand der Auferstehung oder Auferstehungsereignisse. Also da gibt es, da wird berichtet, das Grab war leer. Da wird berichtet, Leute haben ihn gesehen. Da werden Begegnungen mit dem Auferstandenen berichtet und so. Und für mich ist das, für meinen Glauben, ist es schon sehr, sehr wichtig und auch entscheidend, dass da wirklich etwas passiert ist. Und gleichzeitig finde ich das wichtig, was du jetzt betont hast, damit oder darin erschöpft sich ja mein Glaube nicht oder damit erklärt sich mein Glaube ja noch nicht, weil es gibt immer verschiedenste auch alternative Deutungen für diese Ereignisse, für diesen historischen Rand oder wie man das auch immer nennen will. Und die sind eben, es gibt nicht die eine alternativlose Deutung. Schon damals wurde das leere Grab erklärt mit Grabraub und mit die Jünger haben ihn versteckt und so weiter. Und ich finde das noch, ich würde das gerne noch kurz auch erwähnen im Blick auf das Phänomen von Wunderheilungen zum Beispiel. Da gilt das doch auch. Und ich habe das erlebt in pfingstlich-charismatischen Kreisen, wo man dann wahnsinnig auch polemisiert hat gegen ein bloß rationales Christentum und gesagt hat, wir brauchen diese Wunder und Zeichen, dann kommen die Leute praktisch automatisch zum Glauben, weil dann ist der Glaube an Jesus absolut unwiderlegbar. Dann ist es völlig klar, ja, genau, wenn Leute das erleben. Und was da ausgeblendet wird, ich würde ja noch nicht mal sagen, dass solche Dinge nicht passieren, das würde ich gar nicht sagen, aber was ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass auch ein Heilungsereignis natürlich auf eine Deutung angewiesen ist und dass es Heilungsgeschichten überall, in allen Religionen, in der Esoterik, in der, wie sagt man, Homöopathie, wo auch immer du hinschaust, gibt es solche Geschichten und letztlich ordnen ja Menschen diese Geschichten in irgendeinen Deutungsrahmen ein. Genau. Und je nachdem, wo sie herkommen, sagen die einen dann, meine Globuli haben gewirkt, Wahnsinn. Andere sagen, ja, den Stein, den ich mir unters Kopfkissen gelegt habe, der hat jetzt seine Wirkung entfaltet. Andere sagen, meine Gebete zu Allah wurden erhört. Also das ist immer deutungsbedürftig, auch wenn wirklich etwas passiert ist, oder gerade dann. Ja. Die Deutung ergibt sich nicht einfach von selbst.
Es ist nicht eine Kausalität, die an und für sich steht, oder? Lass es mich vielleicht an einem Beispiel versuchen zusammenzufassen, was du jetzt gesagt hast. Sagen wir mal, Elvis lebt, oder? Dann wäre ja so die Frage, ja, also wirklich, also ist der wirklich erschienen? Also war Elvis wirklich nochmal da?
Ja.
Und wenn man dann sagen würde, nein, war er nicht, dann könnte man sagen, gut, dann bist du halt verrückt. Dann siehst du Dinge, die es nicht gibt. Mhm. Du setzt etwas voraus, was nicht der Fall ist. Du irrst dich.
Ja.
Und dann ist es auch völlig uninteressant, über jede weitere Interpretation zu sprechen, die damit zusammenhängt, oder? Weil wenn etwas nicht der Fall ist, dann ist es ein Irrtum und der muss aufgeklärt werden, nicht interpretiert.
Ja.
Und deswegen ist dir wahrscheinlich wichtig, oder, zu sagen, naja, es braucht sowas wie einen historischen Rand. Also der muss denen schon erschienen sein. Mhm. Und zwar nicht irgendwie einfach als, ja, da war der Wunschvater des Gedankens, sondern da muss etwas mehr sein, oder?
Ja, mehr als ein Schlaganfall oder ein.
Und jetzt kommt aber der andere Punkt, der mir ganz wichtig war, jetzt auch in dem, was Anti Wright gesagt hat. Und das ist aus dieser Erscheinung, aus dem, dass der Auferstandene seinen Freunden und den anderen erscheint, passiert nicht einfach nichts oder man sagt, ha, der hatte halt doch recht, sondern da entsteht etwas wie eine Interpretation einer messianischen Zwischenzeit. Mhm. Also das relativ schnell für ganz viele dieselbe Deutung ganz plausibel wird, dass man sagt, ah, das ist der Messias und da ist jetzt etwas angebrochen und ich bin Teil dieses anbrechenden Reiches. Mhm. Und das ist eine Interpretation, oder? Wo man sich dann nochmal fragen könnte, also sogar wenn dir Elvis jetzt erschienen wäre, was bedeutet das dann? Und ich glaube, diese Bedeutungsebene, also zu sagen, das ist jetzt nicht einfach historisch kontingent oder das zeigt, dass er ein ganz besonders cooler Typ war, sondern da bricht etwas an, was weltgeschichtlichen, umstürzenden Charakter hat und uns alle involviert. Dein Leben, das Leben der nächsten Generation, das Leben all derer, die schon da waren, das ist eine Verrücktheit, die sich nicht aus den Fakten selbst ergibt.
Und da, aber müsste man nicht sagen, dass da dann auch die Analogie zu Elvis irgendwie zerbricht, weil selbst wenn Elvis in Fleisch und Blut heute auftauchen würde, natürlich würde man dann alternative Erklärungen suchen und sagen, der Typ ist gar nicht wirklich gestorben, der hat überlebt und hat eine seltene Pflanze entdeckt und deren Saft extrahiert, die irgendwie das Leben verlängert und ist jetzt wahnsinnig alt geworden oder so. Oder selbst wenn man sagen würde, der ist, also ja gut, lässt sich das denken, der ist gestorben und ist wirklich auferstanden. Wenn das jetzt Elvis wäre, man würde ja jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen und jetzt ist eine völlig neue Wirklichkeit angebrochen, sondern
das. Nein, oder wir würden das für eine Marketingaktion der US-Regierung halten oder was auch immer.
Aber
der Punkt ist doch, dass der Ort, wo sich Glaube und Unglaube, um es jetzt so klassisch zu sagen, unterscheiden, ist eigentlich diese Interpretation. Also was ist die Bedeutung dieses Ereignisses. Und da, glaube ich, haben wir zwei Möglichkeiten. Also wir können entweder sagen, naja, geil, das ist halt alles historisch, kulturell so gewachsen und da hatten wir halt dann Paulus, der ziemlich tonangebend war und der sehr viel Torah gelesen hat und die prophetischen Schriften gut kannte und der hat das halt alles auf das bezogen, oder? Also quasi, wenn du ein Hammer bist, ist jedes Problem ein Nagel. Oder ob du sagst, nein, das ist genau Teil der Offenbarungsgeschichte.
Ja.
Und darin wirkt Gott, dass er das in diese Situation, auf diesen Verstehenshintergrund bringt. Und da wirkt sein Geist, dass er zeigt, dass das, was als Niederlage ausschaut, als Ende eigentlich dieser Jesusbewegung zum Anfang wird eines Jesusverständnisses, eines Gottesverständnisses, wo man sagt, dieser Jesus von Nazareth ist jetzt überall, er ist übergeschichtlich, er kann nicht sterben, er ist selbst Gott.
Ja, und das finde ich jetzt aber sehr entscheidend, weil das ist ja, was sich mir dann unmittelbar auch als Frage und als Zweifel aufdrängt, wenn man sagt, so Auferstehungsereignisse, die sind massiv deutungsbedürftig und wir können die auch gar nicht anders wahrnehmen als deutende Menschen und interpretierende Menschen und man dann sagen könnte, ja gut, jetzt, weil halt jetzt dieser Jesus in dieser jüdischen Kultur in der Antike damals auferstanden ist, hat man das in dieses Narrativ eingepasst, das wäre mir dann schon zu wenig, weil das hätte etwas so Beliebiges und Zufälliges. Ich würde schon sagen und ich würde behaupten, so haben es die neutestamentlichen Autoren auch gelesen, in der Überzeugung, dass diese Geschichte, die das Volk Israel in der Vergangenheit erlebt hat, dass sich darin auch das Wirken Gottes zeigt, genau, dass dieser Gott mit diesem Volk unterwegs war und diese Hoffnungen auf eine neue Welt in ihr Herz gepflanzt hat und quasi den Boden vorbereitet hat oder den Deutungsrahmen geschaffen hat für das, was dann mit Jesus passiert ist. Und Jesus selber natürlich hat ja diesen Rahmen auch gesetzt. Also es ist ja nicht nur, man hat dann irgendwie irgendeinem galiläischen Bauern irgendeine Gottessohnschaft angedichtet, sondern Jesus selber hat ja vom Anbruch des Reiches Gottes gepredigt. Das war Stern und Inhalt seiner ganzen Predigt. Und im Anblick der Auferstehung hat man quasi erfasst oder angefangen zu erfassen, was es mit diesem anbrechenden Reich Gottes auf sich hat.
Ja, lass mich das doch noch ein bisschen erweitern. Wir waren ja im selben Workshop dann zu Tolkien und C.S. Lewis
ja,
und der Frage, wie die eigentlich umgegangen sind mit der Feststellung, dass es ja durchaus auch andere Mythen, religiöse Erzählungen gibt, wo ein Gott stirbt,
ja,
und aufersteht. Also Tammuz, der Sohn der Istar, der jährlich 6 Monate tot ist, also natürlich die Wintermonate, oder wo nichts gedeiht,
mhm, ja,
und dann wieder zum Leben kommt, also Frühling, alles erwacht und sprießt und blüht, oder Osiris, die durch Seth ihren Bruder getötet wird und dann von dessen Frau Isis vom Tod erweckt wird. Das sind ja alles Geschichten, die es auch gibt, wo man sagen könnte, wow, schau mal, da gibt's religionsgeschichtliche Parallelen.
Ja, das Motiv ist also gar nicht einzigartig.
Dieses Motiv ist nicht einzigartig, dass ein Gott stirbt und wieder, ja, auferweckt wird oder, mhm, aufersteht, wieder unter die Lebenden kommt. Das ist ja selbst noch nicht der Punkt. Aber das, was doch jetzt die entscheidende Frage ist, ist, sage ich, dass diese Interpretation, dass ich diese Auferweckung des gekreuzigten Jesus von Nazareth auf die Versprechen und Verheißungen der hebräischen Bibel beziehe und dass die von einem anbrechenden Gottesreich zeugen, ist das jetzt einfach historisch kontingent, weil ich es ja religionsgeschichtlich erklären kann, wie diese Ideen kommen. Das, ja, ist ja alles geschenkt. Aber kann es dann trotzdem noch Offenbarung sein?
Ja.
Also quasi kann in dem, was kontingent passiert und was ich ideengeschichtlich erklären und verorten kann, mhm, kann das auch Offenbarung sein? Oder habe ich quasi den ganzen Gedanken, dass etwas Offenbarung sein kann, dass Gott uns etwas zeigen will durch, ja, etwas, schon dadurch widerlegt, dass ich erklären kann, wie es ideengeschichtlich zur Welt kommt?
Ja, ja.
Das ist eigentlich die große Frage.
Ja.
Und da würde ich sagen, ja, also dort unterscheidet sich halt dann, ob da Glaube ist oder Unglaube. Letztendlich, oder?
Ja.
Also, wenn ich glaube, dann sage ich, ja, in dieser Geschichte, in diesem Leben von Jesus von Nazareth, in dem, was die Menschen mit ihm erfahren haben, wie er ihnen erschienen ist als Auferweckter, darin hat sich Gott in seiner Geschichte gezeigt, mhm, und hat sich offenbart und will uns in einer Eindeutigkeit, die immer noch mehrdeutig ist, aber in einer ganz speziellen Eindeutigkeit zeigen, wer er ist. Oder sage ich, naja, das ist halt eine Story, wie ich sie religionsgeschichtlich immer wieder habe, die hat einfach eine etwas beeindruckendere Wirkungsgeschichte gehabt.
Ja, ja. Ja, und das glaube ich nicht. Und ich denke, ich bin jetzt natürlich kein Religionsgeschichtler oder Religionswissenschaftler, aber ich denke, es gibt dann doch auch Punkte, in denen sich die Auferstehungsgeschichte und deren Deutung im Neuen Testament fundamental von diesen Geschichten antiker Göttinnen und Götter unterscheidet, die gestorben sind und auferweckt wurden. Ein markanter Unterschied ist, glaube ich, schon, dass die meisten Geschichten, die mir jetzt so vor Augen sind, auch diese Odins-Geschichte oder eben was du gesagt hast mit Osiris und Tammuz und so, dass die religionsgeschichtlich, glaube ich, oft gedeutet werden als Zeichen oder Symbole für ein zyklisches Geschichtsverständnis, für die Wiederkehr des Alten, für quasi Tod und Auferstehung im Sinne von Winter und Frühling, im Sinne von es stirbt etwas und es kommt wieder etwas Neues. Und das ist quasi der Lauf des Lebens, dieses zyklische
Geschichtsverständnis. Das ist eine Möglichkeit, oder die großen Dramen zu erzählen, die im Himmel passieren quasi, also im Götterhimmel, im Olymp oder was auch immer, oder? Das ist natürlich ein anderes Motiv. Aber ich glaube, das, was bei der Auferstehung schon etwas verrückt ist, jetzt im Sinne von, was nicht ins Bild passt, ist, dass ich nicht eine Geschichte erzähle, die erklärt, was der Fall ist, sondern die eigentlich sagt, weißt du, das, was du meinst, was der Fall ist, das, was dir vor Augen steht, das ist gar nicht die wirkliche Geschichte. Du musst, ja, auf die Hinterbühne schauen.
Ja, aber jetzt, da müssen wir jetzt drauf zu sprechen kommen, weil der Punkt, den ich machen wollte mit diesem zyklischen Geschichtsverständnis, das würde sich jetzt gerade fundamental von der neutestamentlichen Deutung der Auferstehung unterscheiden, weil die neutestamentlichen Autoren offenbar überzeugt waren, auf dem Hintergrund der Geschichte Gottes mit Israels, wie wir das versucht haben zu zeigen, dass mit der Auferstehung etwas ganz Neues angebrochen wird. Das ist nicht Wiederkehr des Alten, das ist nicht Sommer, Winter, Herbst und Frühling, das ist nicht Tod und Leben, wie es quasi im Verlauf des menschlichen Lebens immer wieder passiert, sondern da bricht etwas Neues auf, da wird quasi, da drängt sich eine neue Realität in diese alte Welt hinein und das macht etwas mit den Menschen, ja, die daran glauben.
Ja? Oder man könnte sagen, es ist weder eine etiologische Erklärung, also eine Erklärung, die sagen kann, wie ist dieser Ort zu seinem Namen gekommen? Warum heißt dieser Ort Himmelsleiter? Mhm. Und dann erzählst du eine Geschichte, in der eine Himmelsleiter vorkommt und dann ist klar, ah, deswegen heißt dieser Ort Himmelsleiter. Also jetzt so als Beispiel. Ja. Noch ist es eine naturwissenschaftliche Erklärung unter schlechten Kenntnisvoraussetzungen.
Ja.
Sondern es ist eigentlich die Behauptung, dass da etwas ganz Neues anbricht, was nicht vorhersehbar war in dem, was vor Augen steht, sondern nur in dem, was die Propheten schon gesagt haben und was sich jetzt erschließt in dem, was Gott getan hat.
Ja. Und jetzt lass uns doch noch den Rest des Gesprächs damit verbringen, darauf zu antworten, was kann ich mir davon kaufen im 21. Jahrhundert? Was macht das etwas mit der Art, wie ich mein Leben lebe und diese Welt wahrnehme? Was für ein Unterschied ergibt sich?
Ja, also ich kann jetzt nicht einfach dazu springen und sagen, juhu, ins Planschbecken der großen Hoffnung und ich fühle mich pudelwohl. Nein, aber für mich ist es so, dass ich immer wieder heimgesucht werde vom Gedanken, was, wenn es wirklich so ist? Mhm. Was, wenn es wirklich so ist? Und das öffnet in meinem Denken über die Welt und über das, was mir und meiner Familie und meinen Nahen und was weltpolitisch und was überhaupt passiert, also was mich betrifft, immer diesen Fantasieraum, dass es ja sein könnte, dass Gott darin Geschichte schreibt und in dieser Geschichte, auch wenn es total kontrafaktisch wirkt, zu seinem Ziel kommen könnte.
Ja. Ja.
Also quasi, ich kann nicht, weißt du, ich kann nicht einfach sagen, ja, das war so und deswegen habe ich jetzt ein Geschichtsbild, das wunderbar aufgeht und die Synthese wird dann sein, dass Gott alles mit allem versöhnt und umarmt. Das ist nicht mein Ding. Aber es ist quasi wie ein Stachel am eigenen Hadern und Zweifeln und den eigenen Selbstverständlichkeiten, dass ich immer wieder unterbrochen werde, dass mich etwas piekst und sagt, hey, es könnte aber sein, dass da mehr ist als das, was du jetzt siehst.
Ja. Ja, und genau auf dieser Spur, würde ich auch sagen, hat diese Geschichte der Auferstehung bis heute eine fundamentale Bedeutung und ist auch ganz entscheidend für das, was ich unter christlichem Glauben verstehe. Ich habe so diese Überzeugung, dass Theologie ja eine gute Theologie eine Kraft hat, Wirklichkeit zu erschließen. Und ich finde, das gilt in besonderer Weise für diese Geschichte der Auferstehung, weil sie mir eine andere Brille auf diese Welt gibt, weil sie mir irgendwie neue Möglichkeitsräume eröffnet. Es ist quasi ein Booster für eine andere Fantasie. Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass in einer Welt, im römischen Imperium, in der Antike, in der die Macht des Stärkeren herrscht, in der sich die einen gegenüber den anderen durchsetzen, in der Ungerechtigkeit herrscht und ausgerechnet Jesus selber zu Unrecht einen grausamen Tod erleidet und so weiter. Diese Geschichte wird jetzt aufgesprengt durch diese Auferstehungsgeschichte, in der gerade derjenige, der sich geweigert hat, in dieses Spiel um Macht und Anerkennung einzutreten, der sich geweigert hat, sich selbst zu deformieren durch Gewaltanwendung und so weiter, dass der jetzt am Schluss des Tages mit seiner Menschenliebe, mit seiner Empathie für Menschen, dass er derjenige ist, der, wie man so schön sagt, das letzte Wort hat oder der eben triumphiert in einem Sinne, der eben andere einschließt und sie nicht schlecht macht. Und diese Geschichte, die bricht etwas auf, auch einen Möglichkeitsraum für mein Leben, dass ich denke, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt fällt mir nichts mehr ein, was irgendwie eine bestimmte Geschichte oder ein Schicksal wenden könnte. Und du hast es schon gesagt, persönlich oder auch weltpolitisch, wie auch immer, dann könnte die Auferstehung eine Brille sein, mit der man dann doch noch einmal neue Wege sieht, die nicht ins Verderben und nicht in die Gewalt führen, sondern die eine andere Möglichkeit aufschließen. Und ich, das ist jetzt nicht so blumig und philosophisch, sondern ich denke, das ist sehr, sehr konkret. Da kann man neue Hoffnung schöpfen.
Also ich glaube auch, das ist der große Unterschied zwischen einem jetzt im schlechten Sinne missionarischen Christentum und in einem guten Sinne missionarischen Christentum. Ja. Also ohne Auferstehung oder wenn wir Auferstehung nur als etwas verstehen, was auf individueller Ebene irgendwie heilsversprechend ist, oder?
Ja.
Dann gehen Christen durch die Welt und müssen andere überzeugen und ihnen den lieben Gott nahe bringen, damit sie nicht verloren sind, sondern auch zu diesem guten Reich gehören. Wenn sie in dieser Hoffnung auf das Reich Gottes leben, durch diese Auferstehungshoffnung, dann gehen sie durch die Welt wie auf einem LSD-Trip. Sie sehen überall Gott. Sie sehen, da hat er auch wieder, das ist auch wieder, da bricht das Reich Gottes an, da ist er. Also, und damit meine ich quasi mit einer kindlichen Neugierde, mit einer Erwartungshaltung, dass da etwas ist. Ich für mich persönlich kann das am besten eigentlich am Unser Vater Gebet festmachen. Also dieses Gebet hat ja eigentlich etwas wahnsinnig Infantiles, wenn diese Auferstehungshoffnung nicht im Sinne einer Reich Gottes Verheißung gelesen würde. Oder? Aber dieses Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das ist natürlich etwas, das ein total anderes Licht bekommt, wenn ich das von dieser Auferstehungshoffnung her denke, dass das schon angebrochen ist, dass ich da nicht etwas herbeibitte, was nicht der Fall ist, sondern dass ich da um etwas bitte, was schon da ist, was schon angebrochen ist.
Ja.
Und was ich dadurch vielleicht besser sehe. Und dann diese schöne Wendung, wo dieser große Gott, der alles gemacht hat und dessen Reich in die Welt kommt, der sorgt jetzt auch dafür, dass ich mein Brot kriege und kann sich ein Beispiel daran nehmen, dass ich dem Peter vergeben konnte und ich hoffe, er macht das dann auch mit mir. Dann ist das ein wunderschönes Gebet mit einer riesigen Tiefe, die es nicht hätte ohne diesen Hoffnungseinfall.
Ja, und lass mich nur anfügen, ich finde es gut, wie du das jetzt auch ausgeführt hast mit dem kindlichen Glauben. Ich würde das gerne noch abgrenzen zwischen einer bloßen Naivität oder Autosuggestion. So wie ich es verstehe, Auferstehung, und ich möchte das nochmal deutlich machen, dass das nicht missverstanden wird. Ich denke nicht, dass es einfach ein geiles Mindgame ist oder ein guter Psychotrick, um sich selbst irgendwie zu mehr Optimismus zu bringen. Es ist nicht einfach quasi innerwelt.
Ist doch sonst immer so für selbsterfüllende Prophezeiungen und Motivationsreden.
Eben, deshalb wollte ich jetzt hier nochmal diesen Zahn wollte ich nochmal ziehen. Es ist für mich eben etwas substanziell anderes. Christliche Auferstehungshoffnung ist für mich etwas substanziell anderes als einfach positives Denken, sich im Spiegel gut zureden, sich irgendwelche Manifestationstricks anzugewöhnen, um positive Erwartungen zu schüren.
Lass uns das ganz klar sagen, oder? Der Unterschied zwischen positivem Denken und der Hoffnung auf Auferstehung liegt darin, dass positives Denken letztendlich eine egoistische und narzisstische Welterklärung ist, die erklären soll, warum ich erfolgreich sein darf und das genießen kann, während andere leiden. Während die Auferstehungshoffnung sagt, es wird nicht so bleiben, dass die anderen leiden. Und du kannst dich entscheiden, ob du dazu beiträgst oder nicht.
Ja, absolut. Aber der Punkt, den ich machen wollte, geht noch weiter. Es ist für mich die Berechtigung der Auferstehungshoffnung liegt in dem, was in der Auferstehung passiert ist und nicht einfach in einem Trick, wie ich mich selber zu mehr Positivität überreden kann. Das finde ich jetzt doch, das ist für mich ein wichtiger Unterschied, dass es nicht einfach, ein schönes Narrativ ist, mit dem man irgendwie die Welt ein bisschen bunter sehen kann. Ja. Dazu könnte ich mich nicht bringen, sondern es ist, für mich ist das etwas Substanzielles, was mir wirklich auch, um es mal so zu sagen, von außen entgegenkommt. Für mich ist es wichtig, dass hier ein Gott ist, der in Jesus Christus den Tod exemplarisch überwunden hat und diese Flagge einer neuen Realität in diese alte Welt eingestoßen hat.
Das okay, ist für mich siehst du, und da werden wir wahrscheinlich das immer sprachlich anders fassen. Oder weil ich würde immer sagen, kann alles sein, verstehe ich, was du meinst. Für mich ist das nicht der starke Ort, wo sich für mich Auferstehung plausibilisiert, sondern für mich plausibilisiert sich Auferstehung darin, dass ich immer wieder merke, dass ich angeschubst werden kann, in dieser verrückten Welt das wunderschöne Reich Gottes zu erkennen.
Ja, ja.
Und ich sag nicht, dass ich das ausschließt, wirklich nicht.
Nein, eben, ich würde das auch nicht in Abrede stellen und ich würde sogar sagen, dass Auferstehungshoffnung an ganz vielen Orten wirksam wird, wo Menschen noch nicht einmal an Jesus glauben oder dem Christentum angehören, dass wenn jemand in einer tiefen Depression oder in einer Trennung oder in einer Leiterfahrung auf einmal die Zuversicht gewinnt, es ist noch nicht fertig. Genau. Und es gibt noch, vielleicht auch durch Freunde, die ihm beistehen oder wie auch immer, vermittelt durch Ereignisse merkt, neue Hoffnung schöpft. Das ist für mich auch Auferstehungshoffnung. Aber die Substanz liegt für mich wirklich dann darin, dass wirklich etwas Neues angebrochen ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich von Haus aus das Gefühl habe, ich bin eigentlich eher ein Zyniker und eher ein Pessimist. Und ich finde, es gibt immer noch, wenn man bloß auf der Beobachtungsebene dieser Welt bleibt, noch guten Grund, zum irgendwie sich Schopenhauer anzuschließen oder Nietzsche.
Das ist, glaube ich, wirklich in unserem Naturell der Grundunterschied.
Wahrscheinlich, gell?
Also ich bin da wirklich bei American Beauty. There's so much beauty in the world, you can't be mad. Das ist wirklich so. Ich glaube, da haben wir ein anderes Lebensgefühl und vielleicht führt das dazu, dass für dich deswegen das, was passiert ist, also das, was quasi den Anker setzt, wichtiger ist als für mich.
Ja.
Und für mich dafür dieses anbrechende Reich Gottes wichtiger ist, jetzt nicht im Sinne vom Ziel und der Absicht und das, worauf sich die Hoffnung bezieht, sondern um zu spüren, ja, der ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, das ist eine, ich finde das jetzt schön zum Schluss so zu auch festzustellen, da haben wir auch aufgrund unserer Verkabelung irgendwie ganz unterschiedliche Setups und das kann gut sein, dass mir deshalb diese Außensicht oder dieses, was mir von außen entgegenkommt als Auferstehung, viel wichtiger ist, weil ich von mir aus, von innen her quasi sagen würde, ja, given enough time, everything will turn to shit, oder?
Ja, das glaube ich aber gerade nicht. Hey Manu, aber das kann nicht das Amen sein.
Nein,
aber
mach du das Amen.
Auf den Amen und lassen das in gut christlicher Tradition bei Gott liegen in diesem Thema. Der soll jetzt mit seinem Reich, das anbricht, zeigen, dass diese Hoffnung nicht unbegründet war und dass kein Opium des Volkes ist. Und das ist sein Ding. Und ich bin gespannt, wie er das durchzieht. Ja, was steht noch an? Du bist eigentlich schon fast beim Kofferpacken, oder?
Ja, genau. Ich bin reif für den Urlaub und freue mich dann im Sommer, im Juli, 3 Wochen Auszeit zu nehmen mit Familie und so weiter und komme vielleicht auch ein bisschen zum Lesen, habe ein paar Bücher, die ich noch bearbeiten will, habe noch eine Rezension zugesagt für die Literaturzeitung, die theologische, das muss ich noch schreiben, freue ich mich aber drauf. Also ich hoffe, ich kriege da ein bisschen heilsamen Abstand.
Und wir können ja sagen, wir nehmen noch eine Folge auf,
wir nehmen noch eine auf,
deine Sommerferienlücke zu überbrücken
und
werden dann aus den Sommerferien auch wieder eine Folge bringen. Also es geht wirklich nahtlos weiter. Und am Ende dieses Sommerferientunnels stehen dann große Neuigkeiten, wo ich endlich mein Halleluja erzähle.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt. Wenn ihr mögt, abonniert den Podcast, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Und was natürlich ganz lieb wäre, ist, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlässt und ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreibt, wie ihr das seht mit der Auferstehung. Ist das ein leerer Mythos, etwas, woran sich die Schwachen und Hilflosen klammern? Und falls ja, tun sie das zu Recht oder nicht? Gute Zeit euch. Tschüss. Reflab.